Die besten Ideen entstehen nicht am Schreibtisch, sondern unter der Dusche, beim Spaziergang oder im Halbschlaf. Doch warum eigentlich? Die Antwort darauf hat mit der ältesten Fähigkeit zu tun, die du besitzt, mit dem Spielen. In dieser Folge schauen wir uns an, wie du dir diese vergessene Superkraft zurückholst für mehr Flow im Alltag und originellere Ideen. Wann hattest du zuletzt einen Aha-Moment? Also so einen Durchbruch, so einen Geistesblitz, den dein ganzer Körper gefeiert hat. Und jetzt denk mal zurück. Wo genau war das? Warst du dabei am Schreibtisch? Der Cursor blinkt so vor deiner Nase, du hast den Projektplan im Nacken. Oder war es unter der Dusche? Beim Spazierengehen, im Halbschlaf, kurz bevor der Wecker klingelt oder kurz bevor du eingenickt bist? Ich gehe davon aus, dass das sehr wahrscheinlich nicht am Schreibtisch war, sondern losgelöst davon. Vielleicht beim Sport, vielleicht im Haushalt oder bei einer anderen gedankenlosen Tätigkeit. Vielleicht kam dir die Idee auch am Schreibtisch, doch die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du den fruchtbaren Boden dafür sehr viel früher gelegt hast. Und zwar in einem ganz anderen Zustand, und um den soll es heute gehen. Und damit willkommen zu einer neuen Folge Die Macht der Sprache, deinem Podcast rund um Branding, Copywriting und Verkauf. Ich bin Juri Kaifens, Trainer für modernes Copywriting, Brandwriting und NLP und ich lade dich heute zu einem Ausflug ein in die Welt unserer Kreativität. Wir sprechen über eine Frage, die harmlos klingt, aber ziemlich tief geht. Warum entstehen unsere besten Ideen ausgerechnet dann, wenn wir gar nicht arbeiten? Und die kurze Antwort ist, weil unser Gehirn in diesen Momenten spielt. Und Spielen ist die älteste und mächtigste kreative Kraft, die wir haben. Und leider haben wir die ein bisschen verschüttet. Und doch ist diese Fähigkeit aktuell wichtiger denn je, denn wenn wir uns mit der Macht der Sprache beschäftigen, kommt es nicht nur darauf an, wie wir etwas kommunizieren, um andere Menschen zu beeinflussen, zu überzeugen oder zu inspirieren, sondern es kommt auch darauf an, was wir transportieren. Was ist der Gehalt unserer Ideen? Und das ist gerade so extrem relevant und wird es auch in den nächsten Jahren immer weiter werden, denn künstliche Intelligenzen produzieren heute immer bessere Texte. ChatGPT, Claude, Gemini, diese Tools liefern auf Knopfdruck solide Ergebnisse, doch du weißt, was sie dabei tun. Sie verarbeiten in erster Linie das, was schon da ist. Das heißt, sie rekombinieren bestehendes Material. Sie erkennen Muster, reproduzieren Strukturen, doch was sie nicht können, das ist wirklich neues Denken. Also den Gedanken fassen, der vorher nicht da war, den unerwarteten Blickwinkel finden, der letzten Endes auch der Katalysator ist für den Geistesblitz. Da, wo unsere Aha-Momente ihre Wurzeln schlagen. Und genau diesen Prozess zu moderieren, also wie komme ich auf originelle Ideen, wie komme ich auf neue Gedanken, wie kann ich andere Menschen überraschen und inspirieren, genau das wird in Zukunft den Unterschied machen. Das Solide und Korrekte, das liefert die Maschine und das ist auch gut und richtig, denn wir wollen unser Gehirn nicht mit dieser plumpen Affenarbeit beschäftigen, sondern mit der wirklich spannenden Arbeit, ne? Also dem Andersartigen auf den Grund gehen, dem frischen, ne? Neuen, überraschenden, kreativen Gedanken folgen. Und das kann nur entstehen, wenn ein menschliches Gehirn frei assoziiert, kombiniert und herumspinnt, wenn es spielt. Und eine Randnotiz, die ist mir hier ganz, ganz wichtig. Ich beschäftige mich ja sehr, sehr intensiv mit modernen Neurowissenschaften. Und eine Sache, die nervt mich da kolossal, das ist nämlich, wenn die KI-Bros und diese ganzen KI-Hersteller mit ihren wilden Versprechungen und Zukunftsvisionen, wenn sie ihre Maschinen vergleichen mit dem menschlichen Gehirn. Und wir wissen heute, wie wenig wir über das Gehirn wissen, doch was wir wissen, das zeigt, dass unser Gehirn ganz, ganz anders funktioniert als ein Computer. Und ich will in dieser Folge nicht in aller Tiefe darauf eingehen, sondern einfach nur nochmal das Bewusstsein dafür wecken, dass echte Kreativität etwas ist, das Maschinen einfach nicht können, aus der Art und Weise, wie sie arbeiten, denn sie berechnen zu logisch, zu linear, während das Gehirn absolut irrational vorgeht, mit wilden wilden Verknüpfungen, sehr emotional auch arbeitet und die Dinge miteinander in Verbindung bringt, wo eine Maschine niemals drauf kommen würde. Und all das wird gespeist von deiner Lebenserfahrung, von deiner Art und Weise in der Welt zu sein, von deiner sozialen Prägung, sprich zwischen deinen beiden Ohren, da lauert ein Riesenschatz. Und um das hier abzukürzen, Maschinen können diesen Schatz nicht heben, doch du kannst es tun, indem du Maschinen nutzt für die Verarbeitung, die künstlichen Intelligenzen und gleichzeitig deine graue Masse nutzt mit ihrem vollen Potenzial, um dich und deine Gedanken immer weiter zu entwickeln und andere Menschen mit neuen Ideen zu inspirieren und zu überraschen. Ich habe diese Folge hier in 5 Gedanken strukturiert, die alle logisch aufeinander aufbauen. Wir schauen uns erstens mal an, was Spielen überhaupt bedeutet und warum du das als Kind perfekt beherrscht hast. Zweitens, was in deinem Gehirn passiert, wenn du spielst. Drittens, was dir diesen Modus abtrainiert hat. Und viertens, wie du ihn zurückholst. Da gebe ich dir ein paar Tipps mit. Und ganz wichtig, fünftens, das hat jetzt nichts irgendwie mit Wellness zu tun oder mit verrückter, esoterischer Spielerei, sondern das ist ganz professionelles Handwerk, auch wenn es stellenweise ein bisschen verrückt und kontraintuitiv klingen mag. Fangen wir ganz am Anfang an, und mit ganz am Anfang meine ich bei einem Baby. Stell dir ein kleines Kind vor, das laufen lernt. Es zieht sich so am Tischbein hoch, macht einen Schritt, fällt hin, steht wieder auf, versucht es nochmal, fällt wieder hin und es lacht dabei. Das Kind hat keinen Plan, es hat auch keine Methode. Und es hat erst recht keine Deadline, wann das Projekt Laufen lernen abgeschlossen sein sollte. Das haben höchstens die Eltern, die dann ungeduldig daneben sitzen. Das Kind vergleicht sich auch nicht mit anderen Babys und fragt sich nicht, ob sein Gehstil jetzt hier der optimale ist. Es macht einfach, es probiert aus, es spielt und experimentiert. Und genau dadurch lernt das Baby etwas, das mit reiner Anleitung unmöglich wäre. Denn kein Erwachsener kann einem Baby das Laufen beibringen, indem er ihm die, ja, wenn du so willst, die biomechanische Abfolge erklärt. Hier einen Schritt so und dann den Muskel anspannen. Nein, das Kind muss es selbst ertasten, muss ausprobieren, muss sich das Ganze erspielen, wenn du so willst. Und das gilt nicht nur fürs Laufen, das gilt auch für Sprache, das gilt auch für soziales Verhalten. Das alles sind Lernprozesse und das Lernen, das haben wir von Kindesbeinen schon sehr, sehr gut drauf. Und trotzdem ist Spielen kein Kinderkram. Spielen ist der älteste und tiefste Lernmodus, den wir haben. Neurologisch verdrahtet, evolutionär überprüft und erprobt und das Ganze tief in dir angelegt. Und ich meine, wenn wir uns anschauen, wie wir heute Sprachen lernen oder wie wir heute Sportarten lernen, das sind ja alles hochkomplexe Dinge. Und als kleine Kinder haben wir diesen Prozess so krass gemeistert. Und das zeigt ja, dass da in uns etwas abläuft, eine verborgene Macht ist. Und klar, als Kinder waren wir hochneuroplastisch, da hat das Gehirn noch anders funktioniert. Und doch dürfen wir uns ein bisschen ein Scheibchen davon abschneiden, wie wir damals gearbeitet haben. Denn irgendwann haben wir die Verbindung zu diesem Modus gekappt und der Verstand hat übernommen. Irgendwann haben wir aufgehört zu spielen und das kommt ganz schleichend. Wir lernen dann irgendwann, dass Arbeit ernst sein muss. Das zeigt sich auch in so Sprichwörtern wie erst die Arbeit, dann das Vergnügen oder erst die Leistung, dann die Leichtigkeit. Das zeigt halt immer, dass halt mit dem Ergebnis, mit der Arbeit, dass da auch so etwas Verkrampftes, so etwas Zähes mit verbunden ist, dass wir erst leiden müssen. Und diese Annahme, die dürfen wir jetzt ein bisschen in Frage stellen. Natürlich ist es gut und richtig, diszipliniert und engagiert zu sein, nur es kommt auf die Mischung an. Ich merke halt immer wieder, dass wir so sehr in eine absolute Richtung gehen. Wir verabsolutieren das Ganze. Das heißt hier nur noch mit System, mit Strategie, mit Vernunft und so. Das ist eine Zutat, doch es braucht auf der anderen Seite auch die Leichtigkeit, das Spielerische, und wenn wir beides miteinander verbinden, dann wird es gut. Denn wir lernen heute, dass immer nur die Ergebnisse zählen, dass man nicht einfach herumspinnen darf, wenn zum Beispiel eine Deadline wartet. Wir lernen, dass Leerlauf und das Tagträumen, das gedankenlose Herumsitzen, dass das faul ist. Und genau in dem Moment, wo wir das glauben, verlieren wir, kappen wir den Zugang zu unseren besten Ideen. Denn die entstehen nicht aus Disziplin, Anstrengung und Härte. Also wir legen nicht mit dieser Härte den Samen, sondern sie entspringen erst einmal aus der Leichtigkeit, aus dem Modus, in dem du nicht nach der Lösung suchst, sondern sie dich findet. Das sage ich halt auch immer gerne, ne? Wenn du zu verkrampft nach einer Idee suchst, machst du das unmöglich. Sag halt einfach der Idee, dass du auf sie wartest. Und dann lass sie dich finden. Und wie genau du diesen Prozess gestaltest, schauen wir uns gleich noch an. Lass uns erst noch einen Blick werfen in unser Hirn, in die graue Masse zwischen unseren beiden Ohren. Denn in deinem Kopf gibt es ein Netzwerk, das Neurowissenschaftler das Default Mode Network nennen. Frei übersetzt das Ruhezustandsnetzwerk. Ich habe hier im Podcast schon mal drüber gesprochen und will das hier ein bisschen mit dir vertiefen. Denn dieses Netzwerk, das springt genau dann an, wenn du nichts bestimmt tust. Also, wenn du spielst, wenn du aus dem Fenster starrst, tagträumst oder gedankenverloren durch die Straßen spazierst. Ich habe das zuletzt gehabt in Venedig, plan auch dieses Jahr noch mal ein paar Tage in Venedig zu verbringen, weil da konnte ich genau das sehr gut. Einfach so aus dem Apartment raus in die Straßen von Venedig und mich einfach leiten lassen. Überhaupt gar keinen Plan, wo will ich hin, sondern einfach meinem Näschen folgen und gucken, wo sieht's cool aus und mich dann einfach tragen lassen. Und ich hatte bei diesen langen Spaziergängen in Venedig sehr, sehr viele schöne Ideen. Und ich glaube, es lag gerade an diesem gedankenverlorenen Umherspazieren. Das hat meinem Hirn sehr, sehr gut getan. Und die Ideen, die kommen genau in solchen Momenten, die sich so ein bisschen nach Nichtstun anfühlen. Aber dein Gehirn macht in diesen Momenten alles andere als nichts. Es verknüpft nämlich Informationen, die vielleicht unter Druck getrennt bleiben würden. Es dreht Ideen unter der Oberfläche umwälzt die immer wieder, testet neue Assoziationen, baut neue Verbindungen, bringt auch Hirnbereiche miteinander in Verbindung, die sonst niemals in Verbindung stehen würden. Das heißt, du hast so eine ganzheitliche Aktivierung über das gesamte Hirn, während wir sonst eher in isolierten kleinen Zentren denken, wenn wir halt so, ja, verkrampft und hart an die Sache herangehen. Und das Schöne ist, dein Gehirn macht das alles völlig automatisch, ohne dein bewusstes Zutun. Manche Neurowissenschaftler nennen es deshalb auch so den kreativen Komposthaufen des Gehirns, weil da fliegt alles auf einen Haufen und trotzdem passiert da unter der Oberfläche sehr, sehr viel. Es entsteht sehr viel fruchtbarer Nährboden, aus dem dann später die Geistesblitze, die schönen Aha-Momente entspringen können. Und dieses Netzwerk, das ist so ein bisschen der Liebling der Forschung im Moment, denn Forscher konnten 2022 erstmals einen kausalen Zusammenhang zwischen diesem Netzwerk, also dem Ruhezustandsmodus, und dem kreativen Denken nachweisen. Denn das ist nicht nur eine bloße Korrelation, sondern eine echte Ursache-Wirkungsschleife. Wenn du dieses Netzwerk störst, sinkt nachweislich deine kreative Leistung. Im Umkehrschluss, wenn du ihm Raum gibst, dann steigt sie. Und deswegen wollen wir gleich schauen, wie kannst du dieses Netzwerk stimulieren? Denn genauso wie dieses Netzwerk arbeitet, das ist halt wie eine KI, nicht arbeitet. Deswegen liegt hier ein ganz spannender Wettbewerbsvorteil für uns Menschen in der Zukunft. Und vielleicht hast du auch schon mal von dem Vier-Phasen-Modell für kreatives Denken vom Sozialpsychologen Graham Wallace gehört. Der teilt nämlich den kreativen Prozess auf in vier Schritte. Erstens die Vorbereitung, also da, wo wir unserem Hirn sagen, wo wir hinwollen. Zweitens die Inkubation, die Idee kann unter der Oberfläche in dem Komposthaufen reifen. Drittens die Illumination, der Aha-Moment trifft uns, der Geistesblitz schlägt ein und dann die Verifikation. Da dürfen wir das Ganze nochmal gegenchecken. Und wenn du dir das anschaust, dieses Modell, erkennst du sofort den perfekten Schreibprozess oder auch den Prozess der Ideenfindung. Denn in Phase 1 recherchierst du, du sammelst das Material, du denkst dich rein. Und das ist ganz wichtig. Viele Leute denken, sie könnten diesen Schritt einfach überspringen und müssten einfach nur gedankenverloren in den Himmel schauen und irgendwann küsst sie die Muse. Nur wenn diese Phase 1 fehlt, wo wir recherchieren und wirklich uns richtig tief reinknien, da sagen wir dem Hirn überhaupt, wonach wir suchen und beschäftigen uns mit der Materie. Ich bin Geisteswissenschaftler, ich bin Germanist, Anglist. Wenn ich jetzt hier in den Himmel schaue, werde ich nicht von alleine den Geistesblitz haben im Bereich Mathematik oder Physik oder Chemie. Da habe ich wenig Ahnung von. Und wenn ich in dem Bereich jetzt großartige Ideen anziehen will, dann darf ich erst einmal mich fit machen in diesem Bereich. In der Phase 2 geht es darum, du legst alles weg und machst etwas komplett anderes. Du lenkst dich ab mit so einer gedankenlosen Tätigkeit. In Phase 3 kommt die Idee, ganz häufig aus dem Nichts, an irgendeinem Ort, an dem du sie gar nicht erwartet hättest. Und das ist die Magie, weil du durch die spielerische, gedankenlose Tätigkeit vorher deinem Gehirn ermöglicht, in den Ruhezustandsmodus zu schalten und das überhaupt erst möglich machst. Und dann kommt die Phase 4. Du setzt dich hin und überarbeitest, du entwickelst deine Idee und hier kann auch die künstliche Intelligenz mit reinkommen, um das Ganze auszubauen. Und natürlich ist da dein Verstand immer noch gefragt, denn die Idee, die wurzelt ja in dir. Die ist ja in dir entstanden, beruht auf ganz vielen Erfahrungen und Erkenntnissen, die du früher hattest. Und dann ist natürlich auch wichtig, dass du die KI bei der Umsetzung in die entsprechende Richtung leitest und dass sie nicht aus einer genialen Idee, die so abflacht, dass sie wieder halt zu all dem passt, was vorher auch da war, ne? Also Phase 2 und 3, Inkubation und Illumination, das ist das Spielen, das ist da, wo die menschliche Brillanz mit reinkommt. Das ist der Moment, in dem dein Gehirn frei assoziiert, ganz ohne Auftrag, ohne Ziel, ohne Bewertung, weißt du, ganz ergebnisoffen. Ich nenne das ja im Schreibprozess auch ganz gerne auf Gedankensafari gehen, weil wir da einfach unsere Ideen schreibend erforschen. Wir wissen noch gar nicht, was als nächstes auftauchen wird, welche Idee im nächsten Satz kommt. Und hier geht's einfach darum, mit Gedanken zu jonglieren, mit Ideen zu spielen, auszuprobieren und zu schauen, was passiert, wohin uns unsere Gedanken führen. Genau wie das Baby, das macht sich keinen Termin, auch keinen großen Businessplan zum Projekt laufen lernen, nachdem es dann Schritt für Schritt vorgeht, sondern das erforscht einfach. Das legt los, das probiert aus und folgt dabei einfach seiner Intuition. Und genau in diesen Modus wollen wir zurückfinden. Und jetzt drängt sich natürlich die Frage auf, wie kommen wir zurück in diesen Modus. Und bevor wir uns die Dinge anschauen, die du tun kannst, um dich da reinzubringen, schauen wir uns an, was du vermeiden kannst. Denn daran liegt es ganz häufig, dass uns unser moderner Lebensstil diesen Spielmodus systematisch austreibt. Und hier gibt es drei Dinge, die aufeinander aufbauen. Das erste ist dieser permanente Inputstrom, dem wir heutzutage ausgeliefert sind. Scan mal einfach so deinen typischen Tag. Du wachst morgens auf, greifst irgendwann zum Smartphone, du checkst deine Mails, scrollst durch die Nachrichten, vielleicht noch ganz kurz Instagram, LinkedIn, dann auf dem Weg zur Arbeit, vielleicht ein Podcast, vielleicht ein Hörbuch, irgendwo bei der Wartezeit, wenn du auf einer Bahn warten musst oder beim Arzt bei einem kleineren Termin, wir zücken das Smartphone, wir scrollen auch in der Mittagspause, vielleicht YouTube, vielleicht ein bisschen Hörbuch und dann später auch beim Sport, Musik, Podcast, vielleicht auch da wieder Hörbuch. Manche Leute schauen auch Filme beim Sport, ne? Also jede Lücke in deinem Tag füllst du irgendwo mit fremdem Input. Und damit nimmst du deinem Gehirn genau die Momente weg, in denen es spielen könnte, in denen es in seinen ganz natürlichen Ruhezustand hineinverfährt und Dinge im gigantischen Komposthaufen bearbeitet und herumwälzt. Und es gibt eine sehr, sehr schöne Studie, die gezeigt hat, dass allein die Anwesenheit deines Smartphones auf dem Schreibtisch deine Aufmerksamkeit, deine verfügbare Denkkapazität, also deine mentale Bandbreite ganz massiv reduziert. Also selbst wenn du gar nicht auf dein Smartphone draufschaust, auch wenn es einfach nur lautlos neben dir liegt, dein Gehirn weiß, dass das Ding da liegt und es reserviert unbewusst einen Teil deiner Aufmerksamkeit dafür. Und das Spannende hier ist, dass die Testpersonen in der Studie, die haben das gar nicht gemerkt, dass ihre Aufmerksamkeit extrem reduziert war. Sie dachten, das Telefon würde sie nicht stören, doch die Messwerte haben etwas ganz anderes gezeigt. Und das erlebe ich auch immer wieder im Alltag. Ich habe jetzt vielleicht nicht unbedingt den Eindruck, dass mein Smartphone mich stört bei der Arbeit. Doch wenn ich es rauslege, mal ganz aus dem Raum rausschmeiße, dann merke ich einen ganz krassen Unterschied in der Qualität von meinem Fokus und meiner Aufmerksamkeit. Also dieser permanente Inputstrom, das ist das Erste. Darunter sitzt noch etwas Subtileres, nämlich ein sofortiger Bewertungsreflex. Das ist das Beispiel, du schreibst einen Satz und bewertest ihn gleichzeitig. Gut genug? Ist er stark genug? Wird das ankommen? Blamiere ich mich damit vielleicht? Und dieser Bewertungsreflex, der aktiviert sofort die analytischen Netzwerke in deinem Gehirn, insbesondere den präfrontalen Kortex, und fährt damit das Default Mode Network runter. Das heißt, in deinem Gehirn passiert auch was ganz anderes, je nachdem, wie du gerade denkst und unterwegs bist. Du kannst nicht gleichzeitig frei assoziieren und kritisch bewerten. Deswegen sagen wir auch beim Texten immer, die Kreation von der Redaktion trennen. Das sind zwei verschiedene Modi und sie blockieren sich gegenseitig. Ein Kind, das laufen lernt und sich bei jedem Schritt fragt, ob die Schrittlänge optimal passt, ob der Halt stabil ist, ob alle wichtigen Muskelgruppen da aktiviert sind, das Kind bleibt stehen. Oder das geht überhaupt gar nicht erst los. Dann kann das Ganze nicht funktionieren. Wir sabotieren uns quasi selbst in diesem Prozess. Und neben diesen zwei Faktoren, also dem Inputstrom und dem Bewertungsreflex, da steckt noch eine dritte Sache mit rein, nämlich die Überzeugung, dass Spielen nichts mehr für Erwachsene ist. Denn wir leben heute in einer Kultur, die Produktivität feiert und den Leerlauf und die Langeweile verurteilt. Also wenn du nicht jede Sekunde deines Tages mit irgendwas Produktivem füllst, dann bleibst du längst unter deinen Potenzialen zurück. So der Gedanke, so die bescheuerte Annahme. Aus dem Fenster starren fühlt sich zum Beispiel für viele Menschen falsch an, wenn du eine Deadline hast. Oder Tagträumen wirkt häufig wie ein Kontrollverlust. Oder wenn du einfach mal herumspinnst, so ergebnisoffen, ohne Ziel, das widerspricht ja allem, was wir Menschen über professionelles Arbeiten gelernt haben. Ja, professionelles zwischen Anführungszeichen. Doch genau dieses Herumspinnen, das aus dem Fenster schauen, das Tagträumen, das sind häufig die produktivsten Momente im Denkprozess, im Schreibprozess. Und ganz wichtig, um wieder mehr in diese Momente zu kommen, dürfen wir die zulassen. Das heißt, wir dürfen unser Denken und unsere Bewertung davon ändern. Denn auch wenn ich jetzt sage, oh, ich mache mir jetzt jeden Tag hier 5 Minuten Tagträumen und dann zack, 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 hier nach Projektplan, ich setze den Timer und dann stoppe ich das, dann ist da doch schon wieder so eine Kontrolle drin und so eine Erwartung. Und ich glaube, der beste Weg, darüber, davon mehr in den Alltag zu bringen, ist es einfach, diese Magie zu fühlen, damit ein Teil von dir sagt, ey, es ist okay und es ist sogar gut und richtig, regelmäßig mich einfach in diesen Zustand fallen zu lassen. So ganz ergebnisoffen. Und hier kommt jetzt die gute Nachricht, das lässt sich trainieren, indem du wieder mehr spielerische Leichtigkeit in deinen Alltag reinbringst. Und du weißt, dass Spielen nichts ist, was du von Grund auf neu lernen müsstest. Du hast es vielleicht nur vergessen, wie es geht, oder du darfst es dir nochmal neu erlauben. Und um diesen spielerischen Modus zu aktivieren, das ist einfacher als du denkst, ich habe dir da 5 konkrete Ansätze mitgebracht, die du ganz entspannt in deinen Alltag einbringen kannst. Also Werkzeuge, die den Spielmodus in dir wieder anschalten. Und du wirst gleich sofort erkennen, jeder dieser Ansätze ist eine direkte Antwort auf einer der 3 Blockaden, die wir gerade besprochen haben. Der erste Ansatz, die Smartphone-Quarantäne. Wenn du schreibst oder kreativ denkst, dann stell dein Telefon nicht nur auf lautlos, leg es wirklich aus dem Raum raus oder in irgendeinen Schrank rein, damit es auch außer Sichtweite ist. Denn die Forschung zeigt, solange es in Sicht oder Reichweite liegt, bindet es kognitive Ressourcen. Du bist automatisch, hast weniger Zugriff auf deine mentale Bandbreite. Aus den Augen, aus dem Sinn, sagt man hier, das ist keine Floskel, sondern in dem Fall ist das pure Neurowissenschaft. Du räumst in deinem Gehirn den Platz frei, den es zum Spielen braucht und stellst sicher, dass dich nichts von außen da rausreißt. Zweitens, jetzt kommen wir zur Inkubation. Plane bewusst eine Lücke zwischen Recherche und Schreiben mit ein. Also bitte nicht nur 5 Minuten, sondern idealerweise so 1 Stunde, vielleicht auch mal 1 ganze Nacht. Schlaf mal drüber, geh auf ein Gehirngassi, koch irgendetwas, gib deinem Unterbewusstsein die Chance, das Material im gigantischen Komposthaufen zu sortieren, bevor du dich dann später an den Text setzt oder die Idee weiterentwickelst. Ich weiß, das passt nicht immer in den Projekt. Projektplan, in die Tagesplanung. Doch selbst eine Stunde Abstand verändert bei mir die Qualität ganz spürbar, wie ich über die Dinge denke. Denn in dem Moment, wo ich loslasse, kommen häufig die Ideen von ganz alleine, fliegen mir gute Formulierungen zu, tauchen neue Fragen auf oder ich sehe Dinge in einer anderen, aus einer anderen Perspektive. Gönn deinem Gehirn diesen Modus, dass es halt sich selbst nochmal neu vernetzen kann. Und dafür sind so gedankenlose Tätigkeiten sehr gut. Also spazieren, Sport, Bewegung, irgendwas im Haushalt machen, wo du bitte keinen Inputstrom hast. Also ich darf mich da auch wirklich immer wieder zügeln, jetzt nicht irgendwie diese 10 Minuten da mit einer neuen Podcast-Folge zu füllen, sondern einfach wissend, dass mein Gehirn diese Ruhe, diesen Freiraum braucht, um sich in den Zustand zu schalten, den ich mir wünsche. Also gönn dir diese kleinen Momente der Pause zwischendurch. Ein Teil von mir sagt zum Beispiel auch, hey Juri, das ist total unproduktiv, wenn du immer wieder beim Schreiben runterrennst, dir einen Kaffee machst, hier eine Waschmaschine aufsetzt oder die Wäsche aufhängst, die Spülmaschine ausräumst, durch die Bude staubsaugst. Ja, klar. Das wirkt vielleicht von außen so, doch in dem Moment passiert in meinem Gehirn sehr viel. Statt irgendwie verkrampft am Schreibtisch zu sitzen, wenn es nicht weiterläuft, lasse ich einfach los und lass damit die Ideen und Gedanken zu mir kommen. Das funktioniert ziemlich gut. Das heißt, manchmal habe ich den Eindruck, ich bin total undiszipliniert und chaotisch, doch ich glaube, dass meine Innenwelt ganz genau weiß, was sie da tut, wenn sie dafür sorgt, dass ich immer wieder vom Schreibtisch wegkomme, zwischendurch mal eine Yoga-Übung mache, auf Gehirngassi gehen und so weiter und so fort. Den dritten Impuls habe ich sehr, sehr intensiv in meinen Alltag integriert und der hat massiv etwas für mein Schreiben und für mein Denken verändert, nämlich das ist das zweckfreie und ergebnisoffene Schreiben. Hier geht es darum, schreib jeden Tag 5 oder 10 Minuten etwas, das nirgendwo hin muss, das kein Ziel hat, wo du jetzt auch nicht auch was abgeben musst, sondern es geht einfach darum zu schreiben. Vollkommen ergebnisoffen, ohne Bewertung, genau wie das Baby, das nicht laufen will, sondern das Laufen einfach nur ausprobiert, einfach so ein bisschen, oh, ich bewege mal hier meine Muskeln und gucke, was passiert. Ne? Das trainiert dein Gehirn in diesen assoziativen Modus zu schalten, ohne dass der innere Kritiker sofort dazwischen grätscht, ne? Dass du wirklich diese ganzheitliche Aktivierung des Hirns zulassen kannst. Manche nennen das die Morgenseiten, manche nennen das Freewriting, wie du willst. Hauptsache es funktioniert, einfach dieses ergebnisoffene, ziellose Dahinschreiben, dem Strom deiner Gedanken folgen. Das ist die direkteste Antwort auf diesen Bewertungsreflex von vorhin. Du trainierst damit dein Gehirn darin, dass es okay ist, auch mal Dinge zu schreiben, die nicht unbedingt direkt einen Sinn ergeben müssen. So ganz nach dem Motto, trau dich, Scheiße zu schreiben. Ganz egal, was dabei rauskommt, erstmal darf es zu Papier und dann schauen wir uns das genauer an. Der vierte Punkt ist der Spaziergang als Schreibwerkzeug. Und der sollte kein Pausenfüller sein, sondern sogar ein festes Ritual, wie so eine strategische Phase in deinem Kreativprozess. Geh einfach mal ohne Kopfhörer, idealerweise ohne Smartphone raus, nimm vielleicht ein kleines Notizbuch mit und lass deinen Kopf arbeiten. Friedrich Nietzsche hat gesagt, alle wahrhaft großen Gedanken fassen wir im Gehen. Ich sag da gerne auch, die Ideen kommen, wenn du gehst. Und Immanuel Kant war bekannt für seine täglichen Spaziergänge. Der war so pünktlich damit, mit diesem Ritual, dass angeblich die Nachbarn ihre Uhren nach ihm stellen konnten. Das heißt, Kant, Nietzsche, Kaifens, die wussten etwas ganz intuitiv, das uns wieder in Kontakt mit den großen Ideen bringt. Also Bewegung ohne Input, ohne Müssen und ohne Zweck, das ist so eine Einladung zum Spiel. Also du merkst immer wieder, dieses Absichtslose, das ist das Leitmotiv hier drin. Und den fünften Punkt, den habe ich hier das Langeweile-Fenster genannt. Bau bewusst Leerstellen in deinen Alltag ein. Also Momente, in denen nichts passiert. Kein Podcast, kein Scrollen, keine Ablenkung. Das fühlt sich am Anfang vielleicht ein bisschen unangenehm an, doch genau in dieser Unruhe, da beginnt dein Gehirn eigene neue Verknüpfungen zu bauen. Also für mich fühlt sich das immer wie so eine Unruhe an, die Langeweile, ne? Irgendetwas in mir will und ein anderer Teil bremst. Und das ist kein leerer Raum, das ist so ein ganz dynamischer Prozess. Der fühlt sich auch so an, ne? Das ist der Raum, in dem das Spielen beginnen kann und damit ist das auch die Langeweile zu kultivieren, die direkteste Antwort auf eine Kultur heute, die uns beigebracht hat, dass jede Minute gefüllt sein muss. Und das muss es eben nicht. Wir dürfen wieder lernen, Langeweile zuzulassen, auch auszuhalten, vielleicht auch sogar zu kultivieren. Denn in den Momenten tun wir so wenig und es passiert doch so viel. Und wenn ich all die Impulse hier aus dieser Folge auf einen Satz verdichte, dann wäre es dieser: Die produktivste Sache, die du für deine Texte und für deine Ideen tun kannst, sieht von außen aus wie nichts tun. Doch dein Gehirn ist keine Maschine, die auf Knopfdruck liefert. Es ist ein Organismus, ein lebendiger Organismus, der Raum zum Spielen braucht. Und diesen Raum gibst du ihm nicht, indem du härter arbeitest oder länger am Schreibtisch sitzt. Du gibst ihn ihm, indem du loslässt, indem du deinen Kopf erlaubst, das zu tun, was er als Kind die ganze Zeit getan hat: herumspinnen, ausprobieren, spielen, experimentieren, verrückt sein. Und in diesem Zustand, da wartet die Magie, da wartet das Gold, wenn du so willst. Also ich arbeite so in meinem Alltag, ich nutze diese Strategien, ich traue mich, Scheiße zu schreiben, ich traue mich, mein Gehirn an der langen Leine laufen zu lassen beim Gehirngassi. Und dabei komme ich oft auf sehr intensive Gedanken, die ich mir notiere, die ich skizziere und die ich dann später mit der KI teile. Ich gebe dann halt einfach das ganze wilde Zeug, die ganze Scheiße, die ich runtergeschrieben habe, ungefiltert da rein und sag mir, ey, was daran ist spannend? Und dann geht's darum, aus der Scheiße Gold zu machen. Deswegen bewahre dir die Fähigkeit, wirklich Neues zu denken, und sie steckt in dem Modus, den du als Baby perfekt beherrscht hast, und den kannst du dir jetzt zurückholen. Probier diese Woche einfach mal eins von diesen 5 Dingen aus, nur eins, ne? Leg das Smartphone vielleicht mal eine Stunde in einen anderen Raum, geh mal ohne Kopfhörer spazieren, lass mal eine Idee über Nacht reifen, mach ein bisschen mehr gedankenlose Tätigkeiten in deinen Alltag mit rein und sieh mal einfach zu, was dabei passiert. Trau dich, ein bisschen verrückt zu sein, trau dich, deins zu machen. Das ist deine verborgene Superkraft in einer Welt, die sich gerade immer mehr gleichschaltet. Dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude. Wir hören uns, wenn du magst, bei der nächsten Runde Spaß mit Buchstaben hier wieder. Bis dahin, bleib heiter, schreib lecker und bye bye.